Steht deine Karriereleiter überhaupt an der richtigen Wand? Normalerweise kennen wir eher diese Frage von: Bist du schon weit genug oben? Hast du genügend Sprossen schon erklommen? Wie kommst du möglichst schnell nach oben? Aber eine viel wesentlichere Frage ist doch: Bevor du nach oben dich weiter hangelst, steht diese Leiter überhaupt an der richtigen Wand? Ein ganz herzliches Willkommen zu der heutigen Folge des Create a Living Legacy Podcasts hier vom Tegernsee. Ich bin hier bei einer Dame, die ich vor kurzem erst kennengelernt habe und die mich einfach begeistert hat durch ihren Elan, durch ihren Power, durch ihre kritischen Fragen. Und diese Frage mit: Steht deine Karriereleiter überhaupt an der richtigen Wand? Die hat sie sich in ihrem Leben, Gott sei Dank, mehrfach gestellt. Und sie hatte den Mut, die Leiter auch mehrfach anzupacken, bis sie jetzt an dieser Wand steht, wo alles einfach nur fließt. Ein ganz herzliches Willkommen, Susanne Nickel, Powerfrau, Rechtsanwältin, ehemalige Tänzerin, Keynote-Speakerin, Fokus-Kolumnistin, Buchautorin. Eine tolle Powerfrau und eine begnadete Handwerkerin, die durchaus weiß, wie man eine Karriereleiter auch in älteren Jahren mal anpackt und einfach umstellt. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit dir.
So cool. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese tolle Einführung und ja, schön, dass ich da sein darf, liebe Sonja.
Ja, ein Traum. Also wir sitzen hier, für die, die es auf YouTube sehen, wir sitzen hier wirklich bei ihr im Wohnzimmer mit einer unglaublich schönen Terrasse über den Tegernsee, im Hintergrund die leicht verregneten Berge, um unsere Beine herum, die Decken und es ist...
Ja, genau. Wir haben uns eingemummelt.
Wir haben uns eingemummelt. Und die Energie im Raum ist aber so warm und heiß, dass es uns eigentlich gar nicht kalt werden kann. Susanne, du bist ein Mensch, der einen, jetzt könnte man sagen, einen wilden Karrieresprungweg gegangen ist. Du warst in allem, was du gemacht hast, enorm erfolgreich. Und ich glaube, gerade wenn ein Mensch erfolgreich mit etwas ist, ist es umso schwerer, sich mal die Frage zu stellen: Ist das überhaupt das, wo ich sein möchte? Bin ich hier wirklich am richtigen Ort? Steht diese Leiter wirklich an der richtigen Wand? Oder mache ich hier was, was sich oft ja auch so ergeben hat? Oder was vielleicht in einer gewissen Zeit im Leben stimmig war? Und auch das ist ja oft so dieses: Es gibt ja Dinge, die sind in einer gewissen Zeit stimmig, aber man wächst darüber hinaus. Ich würde ganz gerne ein paar Jahrzehnte zurückspringen. Du hast deine internationale Karriere gestartet mit blutigen Füßen, mit schmerzenden Zehen, mit Blasen als Tänzerin. Und zwar nicht so ein kleines Mädchen, was halt irgendwo ein bisschen rumgehüpft ist, sondern du warst auch da sehr erfolgreich. Was hat dir das Tanzen damals gegeben? Was war es damals für dich und warum ist es das heute nicht mehr? Wie kam es zu dieser Veränderung, diesem ersten Mal Karriereleiter packen und an die nächste Wand stellen?
Ja, ich war relativ jung und genauer gesagt 8 Jahre alt. Und jetzt muss man wissen, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Also bei mir in der Familie hatte keiner studiert und Ballett war eigentlich überhaupt nicht en vogue. Mein Vater, der hat...
Das Wort en vogue gab es wahrscheinlich
gar nicht. Wahrscheinlich auch noch nicht bei mir, genau. Und weißt du, mein Vater, der hat in der BASF gearbeitet und die einzige Bewegung, die er gemacht hat, war, wenn Kaiserslautern ein Tor geschossen hat, dann ist er nämlich in die Luft gesprungen. So. Also so viel Bewegung war bei uns zu Hause. Und da kommt dieses Mädel mit 8 Jahren und sagt: Ich will Tänzerin werden, zu meiner Mutter.
Also nicht nur, ich will in Ballettunterricht, sondern dir war klar, du willst Tänzerin.
Ich werde Tänzerin. So. Mhm. Und ich habe immer schon einen eisernen Willen gehabt. Meine Mutter hat gemeint, ich hätte den Willen von 6 Jungs, weil sie dachte immer, sie hätte 6 Jungs statt ein Mädchen gehabt mit mir.
Kurzer Einwurf, auch eine durchaus immer wieder gern gesehene Qualität von sehr erfolgreichen Menschen. Ja. Klammer zu,
ja,
jetzt darfst du
weiter. Danke dir. Ja, du hast recht. Und das Spannende war, was ich mich jetzt mittlerweile auch rückblickend frage: Wo kam das überhaupt her? Das war in mir und das wollte raus. Und manchmal gibt es ja so Dinge, die passieren. Und dann bin ich losgezogen, habe eine kleine Taskforce gegründet mit meinen 2 Freundinnen Biggie und Traudi und haben in Ludwigshafen eine Tanzschule gesucht. Ja?
Mit 8?
Mit 8, genau.
Super. Also von mir also eine aus Frau der Tat.
Eine Frau der Tat. Also meine Mutter hat nicht gesagt, komm, du könntest mal Ballett machen, das ist gut für deine Haltung. Meine Mutter hatte mit Ballett nichts zu tun.
Und sie hat noch nicht mal nur gesagt, okay, die will tanzen, jetzt gehen wir mal eine Tanzschule suchen, sondern du bist losgezogen.
Weißt du, was sie gesagt hat, als ich gesagt habe, Mama, ich will Tänzerin werden? Ach, Susanne, du willst mal wieder zu viel. Das klappt doch nie. Ja? Oh. Und meine Mama, die liebt mich über alles, aber die wollte mich auch teilweise vor Sachen beschützen, ne? Weil ich immer große Träume, große Ziele
hatte. Und das hat vielleicht in ihr Bild auch nicht reingepasst. Richtig. Und es ist ja oft so, dass unser Umfeld nicht die Möglichkeiten hat, es sich vorzustellen oder es auch umzusetzen. Und vielleicht war das für deine Mutter wirklich viel zu viel.
Viel zu weit weg, viel zu groß. Genau. Und dann bin ich losgezogen und habe eine Tanzschule gefunden. Und diese Tanzschule ist mir dann so ans Herz gewachsen. Also ich hatte wohl auch großes Talent, klar. Da war ich dann jeden Tag. Und es war dann sogar so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich muss jetzt aus der Ballettschule raus in eine Tanzakademie, die dann damals in Mannheim war. Da habe ich dann vorgetanzt und bin dann dahin gegangen. Da war ich dann quasi 15, ja. Und das Tanzstudium, die Aufnahmeprüfung habe ich mit 18 gemacht. Und da gibt es in Essen die Folkwang-Hochschule, die ist relativ bekannt. Da kann man Theater, Kunst, Musik und Tanz studieren. Und da habe ich mit 250 Leuten vorgetanzt. Sehr aufregend damals, eine Riesenhalle. Man hatte so ein Schild mit der Nummer drauf, damit die einen erkennen. Ne? Und dann gab es eben ein Exerzis, so nennt man das, an der Stange und dann im Raum. Und am Ende wurden dann 15 Nummern aufgerufen in dieser Gruppe. Und ich war echt aufgeregt und ja, ich habe es geschafft. Und es war eine mega, mega, mega Erfolgserfahrung. Und ich habe mir dann damals gedacht, wie habe ich also jetzt zurückblickend gedacht, nicht damals, sondern ich habe was intuitiv gemacht, was wichtig ist, um Ziele zu erreichen. Ich hatte eine ganz große Vision als Kind. Ich lag abends immer im Bett und habe mit zunehmenden Augen mir vorgestellt, wie ich auf der Bühne tanze, wie die Pirouetten den Wind quasi auf der Bühne wehen lassen sozusagen. Ja,
also sehr bildlich.
Krass. Sehr bildlich, habe ich mir immer abends vorgestellt. Und ich habe natürlich auch eine Sache gemacht, ich habe hart gearbeitet daran. Ne?
Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen.
Das Talent ist eine Sache, aber auf der anderen Seite ist, ich sage immer, Talent ist ein Anteil, der wichtig ist, natürlich. Aber also gerade bei den künstlerischen Dingen ist vielleicht natürlich Talent noch mal wichtiger als bei anderen Dingen. Ja. Ja,
aber ohne stundenlanges Trainieren, ohne blutige Zehen, ohne Blasen, ohne Verzweiflung vermutlich auch mal, du wärst nicht dahin gekommen.
Nein. Und es gibt da auch eine Episode, eine ganz nette, mit meiner Oma, die ich über alles geliebt habe. Das war so eine ganz patente Frau, die hat 7 Kinder großgezogen. Und weißt du, du tanzt dann und gerade in dem Studium tanzt du 8 bis 10 Stunden am Tag. Und
also Tänzer, wirklich Knochenjob. Das ist kein Spaß und kein Hobby.
Das ist Hochleistungssport. Ja. Und Tänzer sind so verrückt, die sind ja auch ein bisschen besessen teilweise, weil sie diese Leidenschaft zum Tanzen haben. Die gehen dann abends noch ins Fitnessstudio, wenn sie fertig sind. Also völlig durchgeknallt, ja.
Gut, da steige ich jetzt dann aus vom Verständnis, aber gut.
Absolut. So. Und es war so, dass ich natürlich sehr viel getanzt habe und mit den Spitzenschuhen, da hast du ja so Kappen an und es reibt aber an den Füßen und an den Zehen. Und natürlich habe ich mir die Zehen also ich hatte Blasen, ich hatte Pflaster und es reibt und wenn dann es anfängt zu bluten und du schwitzt an den Füßen, es ist wie Salz auf der Wunde. Es ist wirklich richtig hart. Ja? Mhm. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, ich kann nicht mehr, ich schmeiße jetzt alles hin. Ich bin durch, es ist mir zu viel, ich schaffe es nicht mehr.
Und das kennen mit Sicherheit viele Zuhörer, vielleicht jetzt nicht vom Tanzen, aber aus anderen Bereichen.
Kannst du übertragen, ne?
Richtig.
Es gibt Momente, da kommst du, auch wenn du was willst, an deine Grenze, an deine absolute Grenze.
Ja, Belastungsgrenze, wo du einfach sagst, und jetzt ist es die Frage, geht nicht mehr.
Machst du weiter oder hörst du auf?
Und machst du vielleicht gerade deswegen weiter, weil
das ist aber wahnsinnig schwer. Und mir hat damals meine Oma geholfen. Die hat nämlich zu mir gesagt, kurz bevor ich aufgeben wollte, die hat gesagt, Susanne, halt durch. Wer durchhält, bekommt etwas geschenkt.
Und so ist es im Leben.
Wieder hinmarschiert und habe weiter getanzt. Ja. Also insofern habe ich damals, und das ist natürlich bei jedem Leistungssport so, extrem gut Disziplin gelernt. Ne? Weil wir brauchen ja Durchhaltevermögen, wie man es auch immer nennen will, an der Sache dranbleiben, sich nicht abbringen lassen. Ne? Nicht zu sagen, ich habe aber jetzt keine Lust oder heute ist ein schöner Tag, ich mache was anderes oder ich esse lieber die Tüte Chips, wenn ich abnehmen will, whatever. So, ja? Und ich glaube, das hat mich dazu gebracht, in frühen Jahren an mir zu arbeiten, ein Ziel mir zu setzen und es wirklich zu fokussieren und durchzuziehen.
Und konsequent durchzuziehen. Und da sind eben Momente. Und egal, um was es geht, um welchen Erfolg, um welche Legacy, die wir uns aufbauen wollen, da sind Momente dabei, die tun einfach verdammt weh. Die machen keine Freude. Die sind zäh, die sind ermutigend.
Ja.
Aber wenn ich wirklich was erreichen will, dann muss ich diesen Einsatz einfach bringen.
Ja.
Du bist dennoch nicht bei der Tänzerei geblieben. Wann kam der Moment, wo du das erste Mal deine Karriereleiter wo du schon relativ weit oben warst für sehr junge Jahre, gepackt hast und gesagt hast, ich stell dich jetzt mal an eine andere Wand.
Ja, also normal ist es ja so, dass wir uns ja wünschen, wenn wir eine Veränderung anstreben, dass die von innen heraus geschieht, dass man die will. Bei mir war es aber leider nicht so, weil wir würden jetzt sagen, wenn man das zum Thema Veränderung analysieren würde, dann wäre es meine erste große Disruption. Also es wurde quasi alles...
Richtig. Einmal durchgeschüttelt.
Geknallt, ja. Und was war es? Ich war schwanger. Ja.
Mhm. Wie alt warst du?
18. Mhm. Und mit 18 ist man noch ziemlich jung. Ne? Und dann habe ich hier wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Ne? Weil Tanzen und Kind funktioniert nicht zusammen. Du kannst nicht 10 Stunden am Tag trainieren und ein Baby haben.
Und da muss man jetzt auch mal sagen, dieses alles ist möglich. Nein, es gibt einfach auch Dinge, die Grenzen. Sind faktisch nicht möglich. Ja. Es gibt Dinge, da muss ich einfach ein Reset machen und mir überlegen, was kann ich machen, das auch zu dieser Situation passt oder kann ich die Situation ändern? Genau. Du hättest auch jetzt mal ganz banal ethische Gründe zur Seite.
Ja, klar.
Du hättest auch sagen können, ich treibe ab und bleib weiter bei der Tänzerei.
Ja.
Du hast dich für dieses Kind entschieden und damit war aber auch klar, dein Leistungslevel an Tanzen ist damit nicht mehr möglich.
Richtig.
Und diese Entscheidung muss man ja auch ganz bewusst treffen und dann aber auch entsprechend die Konsequenzen ziehen.
Genau.
Für dich war das Tanzen damit beendet auf dem Level.
Erstmal beendet und auch weiter beendet, weil natürlich kannst du mit Mitte, Ende 20, das bist du schon viel zu alt zum
Tanzen. Ja, da brauchst du dann auch nicht mehr anfangen. Nee. Ja, da kann man auch also, noch sagen, man kann alles hinkriegen, es gibt aber einfach auch körperliche Grenzen.
Gerade bei Hochleistungssport, bei künstlerischen Dingen gibt es einfach Grenzen. Und ich habe, und das war wie gesagt ja ein Change von außen, die Schwangerschaft, das habe ich ja nicht von innen angesteuert, dass ich jetzt
sage.
Ja, nein,
du hast natürlich von innen ganz klar dich dafür entschieden für dieses Kind. Also es kam von außen, aber du hast dann ganz klar,
dann
sehr bewusst, ganz bewusst Ja zum Kind gesagt.
Okay. Jetzt mache ich damit das Beste draus und ich muss sagen, es ist ja ganz oft so bei Change von außen, den man vielleicht erst nicht will, rückblickend jetzt, wenn ich zurückblicke, war das das Beste, was mir passiert ist.
Genial.
Erstens mal liebe ich meinen Sohn über alles. Mhm. Ja. Zweitens mal ist es so, dass ich das, was ich erlebt habe, als Tänzerin wäre ich mit Mitte 30 draußen gewesen, hätte ich vielleicht noch Choreografie machen können, whatever, wenn ich richtig gut gewesen wäre, aber letztlich mit 40 bist du raus, dann kannst du vielleicht noch so ein bisschen ein Tanzstudio aufmachen oder sowas, ja. Aber jetzt bin ich Speakerin, stehe in der Porsche Arena vor 3000 Menschen, darf Menschen wirklich inspirieren, darf Bücher schreiben, darf den Nutzen in die Welt tragen. Das hätte ich ja alles nicht können, wenn dieser Weg nicht gewesen wäre.
Genau, aber
weißt
du bist ja nicht gleich von der Tanzbühne auf die Rednerbühne gesprungen, sondern du hast noch mal schnell 9 Semester Jurastudium und eine entsprechende Karriere reingeschoben.
Oh ja.
Und ja, es war vielleicht nicht die im Nachhinein bewusstest gewählte Karrierewand, wo du dann deine Leiter hingestellt hast, wenn
der
man
Punkt
das so sagen
ist,
darf.
Ja, und du hast recht, der Punkt ist mit dieser Karriereleiter, weil das ist eine super Metapher, weil wenn die an der falschen Wand steht und du dich wirklich anstrengst und hoch willst und noch mehr anstrengst, du wirst nicht das Ziel erreichen, wenn deine Karriereleiter nicht an der richtigen Wand steht.
Und das Traurige ist, aber du kommst trotzdem sehr weit.
Du kommst weit und meinst, du bist auf der richtigen Spur, merkst aber gar nicht, wie es dich selber am allermeisten schädigt.
Vor allen Dingen, wenn du ein High-Performer bist, dann kommst du im Vergleich höher, ohne über eine lange Zeit zu sehen, dass dein Potenzial auf einer anderen Wand, Karriereleiter, wesentlich größer wäre. Und das sehe ich so oft auch bei den High-Performern, mit denen ich arbeite, dass die eben im Grunde genommen in ihrem Setting immer noch unglaublich viel, überdurchschnittlich viel zum Teil auch erreichen und aber eigentlich gar nicht das tun, was ihrem wirklichen, in ihrem Kern entspricht.
Ja,
das heißt, du hast diese Leiter gen Jura gestellt.
Genau. Und habe es dann auch durchgezogen. Ich meine, ich war dann damals irgendwann alleinerziehend mit Kind, habe BAföG bekommen, weil ich auch einfach irgendwie mein Studium mir finanzieren musste. Und das Problem war, dass ich jetzt nicht per se so eine logisch denkende, klassische Rechtsanwältin werden wollte. Oder auch nicht bin letztlich. Ne? Aber meine Entscheidung war so, ich hatte den Julian, der war klein, der war ein paar Jahre alt, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich will jetzt irgendwas studieren, wo ich denke, ich kriege einen sicheren Job. Das war die Idee.
Also bei vielen dieses jetzt was Sicheres. Ganz klar, auch wir sind ja eine ähnliche Altersgruppe von unseren Eltern, die ja noch in der Nachkriegszeit groß geworden sind. Ganz klar, dies erstmal was Sicheres. Auf jeden Fall voll auf Sicherheit gehen.
Ja.
Dieses Entrepreneurship, dieses einfach mal machen, das wurde in Deutschland, Entschuldigung, mit dem Krieg größtenteils erstmal in der Generation getötet.
War nicht da, nee. Und das war bei meiner Familie auch überhaupt nicht denkbar, weil es ja selber keine Entrepreneure waren oder keine Unternehmer in dem Sinn, sondern es war klar, man ist angestellt und macht da halt sein
Richtig.
Ding.
Und, ne? Und Jura ist was Vernünftiges. Jura
ist was Vernünftiges, ist eine Grundlagengeschichte. Stimmt ja ein bisschen, ja, total. Grad auch. Und es gibt ja Leute, und mein Goethe war Jurist, nicht, dass ich mich mit Goethe vergleichen würde, weißt du, was ich meine? Aber es gibt da wirklich auch brillante Juristen. Der Lärm hinter uns ist übrigens ein Seerettungsboot, was man da hört, falls man das in dem Podcast hören sollte. Also wir sitzen hier wirklich am See, also das ist jetzt ein Beweis dafür. Ja. Genau, also ich habe dann Jura studiert, weil ich dachte, das ist jetzt eine gute Nummer und damit kann ich auf jeden Fall einen Job finden.
Und sicher war es ja erstmal.
Sicher war es ja auch, und ich muss sagen, ja, es war sicher, aber was ist natürlich passiert, wenn du nicht ganz richtig bist? Ich bin durchs Examen geknallt.
Juhe. Das ist jemand, der durchaus sehr ambitioniert ist, der intelligent ist, der auch immer auf Zielgerade und Chaka, ich gewinne.
Furchtbar, ja.
Das hat wehgetan, oder?
Das hat richtig wehgetan. Und der Punkt ist, ich hatte nach dem 9. Semester Examen gemacht. Und wenn du, und das ist bei Jura so, wenn ich dann nochmal durchgefallen wäre, hätte ich das ganze Studium umsonst gemacht, mit BAföG, alles zurückzahlen. Das wäre eine Katastrophe, also es war ein wahnsinniger
ein gewisser Druck.
Sondern es war ein fast nicht auszuhaltender Druck gewesen.
Wie bist du damit umgegangen? Weil dieses das zweite Mal reinlaufen, beim ersten Mal ist ja immer so, wenn es schief geht, hat man im Hinterkopf, ich kann nochmal. Beim zweiten Mal weißt du, das muss sitzen.
Ja,
also wie bist du damit umgegangen mit dem Druck?
Ich habe dann wieder meinen Ehrgeiz und meine Disziplin genutzt, habe noch mehr gelernt und habe versucht, mich psychisch zu stabilisieren. Ja, ich habe angefangen zu meditieren damals. Das hat mir sehr geholfen. Und ich habe halt wirklich versucht, alles an Stoff, was ich brauche, so zu verinnerlichen, dass ich irgendwie durchkomme.
Ja. Und auch aber, da gute Vorbereitung, um einfach möglichst sicher.
Ja.
Man kann jonglieren, man kann da auch mal wirklich pokern. Aber ich glaube, in deinem Fall war wichtig, dass du mit der Sicherheit reingehst. Du hattest ja auch noch ein kleines Kind.
Ich hatte ein kleines Kind und ich wusste, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann bin ich Hartz IV. Ist so.
Das hätte wärst ich du nie sollen. Geworden, glaube ich. Aber,
nein, aber die Angst war da, weißt du? Ja. Ich meine, ich war da Ende 20, weißt du? Da hast du echt gedacht, wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich weg vom Fenster. Ja,
ja. Du hast es dann geschafft?
Ich habe es geschafft, ja.
Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich Referendariat gemacht, 2 Jahre. Und dann habe ich angefangen, also einen Job gesucht letztlich. Jetzt war mein Examen nicht überwältigend gut, aber immerhin war es halt ein Jura-Examen. Ich habe mich zugelassen als Rechtsanwältin. Und dann bin ich bei Deutschlands größtem Automobilclub gelandet, wo ich dachte, sichere Nummer, wieder mal, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja.
Richtig, da warst du dann beim ADAC.
Da war ich da, kann man sagen, weiß ja jeder, genau. Und der ADAC ist ja per se nicht schlecht. Das ist ja immer, wenn wir überlegen, was ist wie, dann kommt es ja immer auf den Kontext und auf dich selber an. Und ich bin natürlich eher dort wie so ein bunter Paradiesvogel gewesen
in
dem Laden.
Ja, also so wie ich dich kennenlerne, allein deine Energie, der ADAC ist ein tolles Unternehmen, aber sehr konservativ.
Sehr konservativ und damals noch konservativ, das ist ja viele Jahre her. Ja. Und deswegen bin ich da etwas aus der Art quasi gegangen. Und das war problematisch, weil ist ja auch klar, wenn du Leute um dich hast, die ähnlich sind und da gibt es jemanden, der komplett anders ist, dann guckst du ein bisschen schräg und denkst dir, und ich wurde dann sogar wirklich gemobbt. Ja? Und der Punkt ist, ich habe nachher im Nachgang auch eine Therapie gemacht, um das aufzuarbeiten, was wirklich wichtig ist, wenn man psychische Probleme hat.
Ja, und Mobbing ist jetzt nicht mal ein doofer Kommentar.
Nein, also das ging über Jahre lang und es war wirklich so, dass ich da sehr, sehr, sehr gelitten habe. Und im Nachgang muss ich sagen, und das ist ganz wichtig, ich habe versucht, dann wieder in die Eigenverantwortung zu gehen und nicht das Opfer nur zu sein, weil als Mobbing-Opfer fühlt man sich als Opfer. Ja? Und ich habe dann im Nachgang auch reflektiert, rückblickend, ich habe den ADAC dann verlassen, ja, habe dann reflektiert, was ist mein eigener Anteil? Ja? Und mein eigener Anteil ist gewesen, dass meine Leiter sowas von nicht an der richtigen Wand standen und ich mich dafür verschlossen habe und gedacht habe, ich muss mich noch mehr anstrengen, das wird schon. Das
war ein Klassiker, Quatsch, richtig. Weißt du? Ja, und das ist eben die Sache. Natürlich hätten die Kollegen, jetzt mal ganz banal gesprochen, netter sein können.
Ja, hätten sie.
Aber du hast da nicht reingepasst.
Ich habe nicht reingepasst.
Und über Jahre standest du mit deiner Karriereleiter an der falschen Wand.
Richtig.
Und hast krampfhaft, wie man das so häufig sieht, versucht an dieser an dieser Wand, an dieser Leiter festzuhalten und mit noch mehr Leistung, genau. mit noch mehr genau. phänomenalem Leisten und Delivern, ja. noch mehr endlich die Anerkennung zu bekommen
Richtig.
Und endlich die Erfüllung zu bekommen, die in diesem Umfeld nicht möglich war,
genau.
weil es nicht gepasst hat.
Nicht gepasst. Das Einzige, was gepasst hat, und es war aber ungefähr 20% des Jobs, dass ich Pressesprecherin war fürs Fernsehen. Und das hat wiederum gepasst zu meiner Art, inspirierend zu sein, den Leuten juristische Dinge daheim einfach zu erklären sozusagen.
Ja, und du bist ja auch unglaublich telegen, du kommst gut rüber, du kannst reden, du siehst gut aus. Ja. Auch das natürlich.
Aber auch das ist wieder dann etwas schiefgelaufen, weil ich die Einzige war damals, die Autogrammkartenanfragen gehabt hatte und man mir das auch wieder natürlich negativ ausgelegt hat.
Kommt der Neid auf.
Die will sich nur profilieren und Neid und so. Also es war ganz eine schräge Situation. Ich will jetzt niemanden hier mehr Vorwürfe machen. Es ist viele Jahre her. Ich habe sehr viel daraus gelernt und ich kann nur alle Menschen, die uns hier zuhören, auffordern, bitte, nimm dich ernst und guck, ob deine Karriereleiter an der richtigen Wand steht. Das kann verheerende Folgen haben, wenn wir das nicht tun. Und das ist unsere Verpflichtung im Leben.
Ja, und es ist halt viel zu einfach zu sagen, mei, sind die anderen alle doof.
Ja.
Die mögen mich nicht, die mobben mich.
Ja.
Ja, vielleicht tun sie das, aber vielleicht haben sie auch in diesem Setting einen guten Grund Natürlich. Gehabt, weil du nicht Klar. gepasst hast.
Ich habe nicht gepasst. Ja. Es heißt nicht, dass ich die damit entschuldige, weil fein war es nicht, aber es geht ja auch immer darum, was mache ich damit und was mache ich daran und wie lange tue ich mir das an? Und ich glaube, dass uns im Leben gibt es immer Situationen, die sind schwierig,
ja.
wir scheitern. Es passieren
und man muss nicht immer Dinge. Sofort gehen, wenn es mal zwickt.
Genau, das nicht. Aber man muss auch keine fast 10 Jahre bleiben, wenn es zwingt.
Richtig. Weißt
du? Und das war einfach zu lang. Und das musste ich lernen und durfte ich lernen, wollte ich lernen. Mit
und wirklich, hast du gelernt.
Habe ich gelernt. Und unter Schmerzen auch, muss ich sagen. Ja.
Und ja. das ist ja unter Druck, formen sich ja die schönsten Diamanten.
Ja. Ja.
Du hast dann dein, um bei dem schönen Bild zu bleiben, dein Karriereleiterchen wiedergepackt.
Genommen und umgebaut.
Und hast gesagt, du hast es ja schon ganz gut geschultert bekommen, hast deine Karriereleiter gepackt, wieder über die Schulter geworfen ja. und gesagt, so, und jetzt geht's. Auf die nächste Reise hast dir eine wirklich wunderschöne, schillernde, zu dir deutlich stärker passendere Wand endlich ausgesucht. Wie ging es dann weiter bei dir, liebe Susanne?
Also bevor die ganz schillernde Wand kam, habe ich noch mal eine kleine Kurve gemacht.
Eine Zwischenwand.
Eine Zwischenwand Bisschen
eingelegt. Gang gegangen.
Ich bin noch mal genau und habe mir gedacht, naja,
Vorzimmer.
Wenn ich jetzt so ein ganz in eine ganz neue Welt gehe, weil ich war ja Juristin, Anwältin, ne, so, dann ist es schon wichtig, wenn ich mit Menschen arbeiten möchte, wenn ich das, was ich gut kann, die Kommunikation, dann will ich mich da weiter mit beschäftigen. Also war noch mal das Zwischenzimmer sozusagen eine Coaching-Ausbildung, eine systemische Beraterausbildung und noch einen Studiengang dazu, weil ich wollte Psychologie und Kommunikation besser verstehen. Und als ich das dann hatte, hatte ich quasi mein Rucksäckchen auf, wieder meine Leiter über die Schulter genommen und habe gesagt, so und jetzt, what's in for me und wo bin ich wirklich richtig? Mhm. Und da haben mir Menschen auch geholfen, witzigerweise. Da kam der Michael Rossier, ja, den habe ich, ist ein ganz lieber Kollege, Trainer, der hat mich damals im ADAC trainiert für die Medienauftritte, ja. Den habe ich viele Jahre später am Paderborner Flughafen getroffen.
Aus Zufall?
Aus Zufall.
Also jetzt keine Verabredung, sondern wirklich
aus Zufall.
Und wie es manchmal so ist.
Müsst ihr euch so vorstellen, so ein großer, schlaksiger Mann mit einer riesen, tollen, netten Ausstrahlung. Der sah mich da sitzen. Ich wartete auf den Flieger. Paderborn ist nicht der Nabel der Welt. Sehr klein, der Flughafen. Ja.
Überschaubar.
Überschaubar. Und dann sagte er, Susanne, was machst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war hier bei Infineon und trainiert das Management zum Thema Recruiting. Er war bei Warsteiner. Dann haben wir uns erstmal so ausgetauscht. Und dann sagte er zu mir, Susanne, du musst Speakerin werden. Dann habe ich gesagt, Speakerin? Was ist denn das, Michael? Ja, Rednerin. Du gehörst auf die Bühne, du hast die Power, du hast die Leidenschaft, du hast den Content. Überleg dir das doch mal. Und Michael hat mich dann dazu gebracht, mit dieser Inspiration, dass ich auch da noch mal einen kleinen Studiengang draufgelegt habe, sozusagen Professional Speaking, also noch mal, wie man wirklich Vorträge eben nicht nur inhaltlich, weil beim ADAC war es so, muss ich ganz ehrlich sagen, die Vorträge, die ich da gehalten habe, waren juristische, die waren eher langweilig. Fachvorträge, es waren vollgeschriebene PowerPoints,
man nennt solide es so schön, betreutes
Lesen, genau so, ja. Und der Michael hat mir halt erklärt, dass es auch anderes gibt. Und das
man kann da auch durchaus inspirieren und motivieren.
Richtig. Und das war dann so, wo ich sagte, boah, cool. Und das habe ich jetzt vor 6-7 Jahren habe ich das gestartet, das Business, mit Trainings und Coachings und bin super, super, super glücklich.
Steht deine Karriereleiter jetzt an der richtigen Wand?
Yes.
Ah, allein die Energie in deinem Yes. Es macht so viel Freude zu sehen, wenn Menschen wirklich angekommen sind.
Ja.
Und natürlich geht da noch viel mehr und es entwickeln sich auch bei dir fast täglich neue Dinge.
Ja.
Aber grundsätzlich zu sagen, ich bin in meinem Feld, in meinem Bereich, an meiner Wand angekommen, das ist ja schon so viel wert. Und dass dann nach oben hin die Decke natürlich noch offen ist, das ist einfach nur geil. Das
ist so geil, ja. Und ich weiß, ich bin so dankbar, weil der Punkt ist, wenn du wirklich mal gemerkt hast, wie es sich anfühlt, wenn du total falsch bist. Ne? Ich habe es ja gespürt. Ich habe es gespürt, aber ich konnte es kognitiv, dachte ich, komm, du hast jetzt Jura studiert, du musst jetzt da arbeiten, ist doch ganz klar. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ja, ich habe immer mal mich gefragt, warum habe ich das erlebt und warum, es gibt so viele Puzzleteilchen in meinem Leben, die scheinen nicht zusammenzupassen. Und das hat aber jetzt, das Bild ist fein, weil ich kann jetzt Menschen helfen, die sich falsch fühlen. Wie oft ist es bei Veränderungen so? Ja, bist ja selber die Expertin, ja, dass Leute kein Change von außen wollen, dass Leute sagen, oh nee, das mag ich nicht, dann haben wir eine Krise nach der anderen. Ich habe so viele Krisen erlebt, ja, dass ich weiß, wie ich da rauskomme und dass ich Leuten helfen kann und sie inspirieren kann, entsprechende Haltung einzunehmen und gut durchzukommen.
Ja, und dazu gehörte aber auch durchaus, dass du es selber mal durchlitten hast. Wärst du nach 1-2 Jahren beim ADAC gegangen, dann hättest du jetzt nicht diese tiefe, profunde Erfahrung, warum Menschen auch so lang oft, sei es in Arbeitsbeziehungen, sei es in privaten Beziehungen, wie oft sieht man Menschen, die sich, Entschuldigung, mit ihrem Partner arrangiert haben, todunglücklich, naja, so schlimm ist es ja auch nicht. Das Leben soll nicht so schlimm sein, das Leben darf einfach nur genial sein, trotz Herausforderungen.
Ja,
und absolut. Derer haben wir alle mehr als genug, aber das Leben darf Freude machen, der Beruf darf richtig Freude machen. Und man darf sich auch neu erfinden auf der Basis dessen, was man sich aufgebaut hat.
Genau.
Also es ist ja oft auch so dieser Gedanke von, wie, jetzt muss ich alles wegwerfen und dann neu. Nein, du darfst das, was du die Jahrzehnte davor aufgebaut hast, gelernt hast, darfst du als Basis nehmen, um diesen nächsten Schritt dir eben mit leuchtenden, schillernden Farben dir weiter aufzubauen.
Ja, und das Tolle ist, wie gesagt, das Puzzle ist jetzt perfekt, ja, und ich kann alles, was ich bisher gemacht habe, einfügen. Und auch das Jurastudium macht Sinn. Weißt du, wenn ich jetzt vor Top-Managern sitze.
Ja, klar, du hast eine ganz andere Glaubwürdigkeit.
Ich sage, ich bin Coach, ja, okay. Aber wenn ich sage, ja, hey, ich bin Rechtsanwältin und habe bei der Haufe des Management Development bei Kiembaum geleitet habe, dann ist es ein anderes Standing, als
absolut.
Wenn ich jetzt nur...
Du hast die Glaubwürdigkeit.
Weißt du, ich habe die Glaubwürdigkeit
damit. Da sind wir uns ja sehr ähnlich, einfach diese wirklich diese Corporate Experience zu haben, auf Executive Level einfach auf Augenhöhe zu sprechen, weil wir es einfach erlebt haben über viele Jahre.
Richtig, ja.
Du schreibst regelmäßig auch für den Fokus, du schreibst fürs Handelsblatt, also du bist schon auch bei den ganz renommierten Medien gefragt.
Ja.
Du hast was zu sagen. Das heißt, deine Legacy ist jetzt nicht mehr im Stillen, sondern es ist eine wirkliche Living Legacy geworden. Deine Message geht wirklich raus ans Volk, ans gebildete Volk. Mhm. Und es kommt jetzt auch in diesen Tagen dein neues Buch, beziehungsweise wenn wir es ausstrahlen, ist es jetzt schon draußen.
Genau.
Wir nehmen es jetzt auf und es kommt gleich raus.
Ja.
Es ist dann schon draußen dein neuestes Buch.
Ja.
Ich mache jetzt mal ganz kurz einen Trommelwirbel und du sagst den Titel.
Der Titel heißt Verzogen, verweichlicht, verletzt, wie die Generation Z die Arbeitswelt auf den Kopf stellt und uns zum Handeln zwingt.
Ein langer, aber ein ziemlich geiler Titel. Und ich mag ja Titel, die ungewöhnlich sind, die außergewöhnlich sind, die aber schon ganz schön auf den Punkt sind.
Ja.
Das Thema ist ja jetzt auch eins, was du relativ neu für dich erst entdecken durftest. Und das Schöne ist, wenn man mal seine Wand gefunden hat, sein Raum gefunden hat, dann muss man die Karriereleiter gar nicht wieder verschieben, um trotzdem mal eine Stufe ein bisschen mehr nach rechts, mal ein bisschen mehr nach links zu gehen und einfach nochmal einen Riesenschritt nach oben zu springen. Magst du in zwei Sätzen mal kurz beschreiben, um was es in diesem coolen neuen Buch, ich würde so gerne jetzt dein Strahlen hier mit einfach geben, worum es in diesem tollen neuen Buch geht?
Also ich habe viele Jahre mit Führungskräften, HRlern und Mitarbeiter aller Generationen gesprochen und es gibt junge Menschen am Arbeitsmarkt, die sind so zwischen 15 und Ende 20 und die haben eine andere Haltung zur Arbeit.
Mhm.
Ja? Und diese andere Haltung stellt uns die Arbeitswelt, die Unternehmen vor gewisse Herausforderungen. Und es gibt welche in dieser Generation, die sind sehr strikt und die reagieren extrem. Und diese welche sind nicht wenige, sondern mittlerweile gibt es große Tendenzen.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, was wollen die? Wie ticken die jungen Menschen denn? Verzogen bedeutet, natürlich sind sie Produkt ihres Kontextes, ihrer Eltern, ihrer Erziehung.
Absolut.
Verweichlicht bedeutet, naja, es ist nicht ganz einfach. Warum will ich keine Überstunden machen? Warum fliehe ich, wenn das Angebot nicht stimmt, zum nächsten und so weiter? Und verletzt heißt, ich bin auf die Suche gegangen, auf die Spurensuche bei den jungen Menschen und habe entdeckt, dass es sich ganz oft um verletzte innere Kinder handelt. Also, dass es Verletzungen in diesen Menschen gibt, die sie dazu bringen, sich so zu verhalten. Und das alles habe ich mir gedacht, boah, das ist so wichtig und es gibt so viele davon. Es gibt allein in Deutschland 630.000 Needs, also das sind Menschen, die weder arbeiten noch in Ausbildung noch in Training sind. Und ich denke, diese Zahl zum Beispiel ist zu groß.
Die ist viel zu groß.
Und da müssen
in
wir
einem
was
Land,
tun.
Wo so viele Chancen auf dem Goldtablett da liegen würden.
Weißt du? Genau. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist es wert, zu dieser Generation Z ein Buch zu schreiben. Und es ist ein Debattenbuch. Das bedeutet, ich lege schon ein bisschen den Finger in die Wunde. Aber ich bin selber Umsetzungsberaterin und mir geht es um Lösungen. Und da passt wieder die Karriereleiter. Die Frage ist, welche Wende braucht denn die Generation Z, damit sie ihre Leiter so aufstellt, dass sie sich wieder sofort einpackt und nach 3 Wochen wieder eine neue Wand nimmt. Ne?
Und genau wie muss vielleicht geht's. Diese Leiter auch etwas anders gestaltet sein?
Ja.
Kann die noch aus den alten Materialien sein? Oder
nein.
Ist die vielleicht aus einem anderen Material,
die
mit einer anderen Sprossenbreite?
Die muss auf jeden Fall ein bisschen flexibler sein zum Beispiel.
Ja.
Ne? Genau.
Ist es vielleicht, ne, wie heißen diese die vom Piratenboot runterhängen.
Genau, so eine
wie heißen denn die, diese Strickleiter?
Strickleiter.
Ja.
Ja, die du halt flexibler einpacken kannst, weil meine damals war echt schwer und lang.
Du hast so eine richtige Maler.
Ich habe so eine richtige Malerleiter gehabt, genau. Und ich habe mich gefragt, was ist da wichtig und möchte mit diesem Buch einen Beitrag leisten, weil die Generation Z geht uns alle an, weil wir alle...
Ja, da kommen wir nicht raus.
Da kommen wir nicht raus, ja. Egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter, Kollege. Und was ich eben wichtig finde, ist weg vom Generationsneid, weil es gibt ganz viele Generationsneid. Ich mache ja auch so Generationsworkshops, wo ich die verschiedenen Generationen zusammenbringe. Da sind die Älteren, die Boomer, die sagen, ihr macht Sabbatical und ihr wollt 4-Tage-Woche. Und die Generation Z, die sagen zu den Boomern, ja, und ihr kriegt noch eine Rente, wir kriegen keine mehr. Und dass man eben diesen Generationsneid in den Dialog geht und guckt, welche Bedürfnisse gibt es dahinter, wie bei einer Mediation und wie schaffen wir es im Dialog, uns besser zu verstehen, um eine Generationsempathie herzustellen.
Traumhaft.
Das ist mein Anliegen mit diesem Buch, aber natürlich auch ein bisschen scharf und kritisch und psychologisch analysiert und gewürzt.
Also ich gehe sehr davon aus und ich mache jetzt mal hier Touch Wood, um es nicht zu spoilern. Du wirst mit diesem Buch den Spiegel-Bestseller reißen. Bin ich...
Jetzt habe ich Gänsehaut.
schön. Und das feiern wir dann entsprechend.
Das feiern wir dann, genau.
Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wie sich unsere gemeinsamen Wege noch weiter kreuzen werden, weil das werden sie in jedem Fall tun. Ich freue mich jetzt gleich vor allen Dingen am allermeisten erstmal auf unser indisches Essen, was wir uns jetzt gleich...
Wir müssen jetzt den Kamin anzünden. Wir sind jetzt mittlerweile ausgefroren.
Kamin an, ab zum Inder, ein gescheites Butter Chicken und schon ist die Welt richtig in Ordnung. Ich freue mich riesig. Ganz herzlichen Dank, liebe Susanne, dass du deinen Lebensweg, deine Herausforderungen, deine Weisheiten und deine Legacy mit uns hier geteilt hast. Toll. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Vor allen Dingen für das Buch. Kann nur sagen, Leute, bestellt es euch, wenn es euch anspricht. Wenn es euch gefällt, dann tut ihr bitte den Gefallen. Und das kann ich als jetzt frisch gebackene Spiegel-Bestseller-Autorin nur wirklich von Herzen sagen. Bewertet es. Bewertet es wirklich auf Amazon. Geht rein, gebt dem Buch die 5 Sterne. Und ihr müsst keinen Roman schreiben. Sagt einfach, tolles Buch. Schön geschrieben, hat mich sehr angesprochen, was auch immer. Es muss nicht viel sein. Gebt ihm die 5 Sterne, schreibt drunter, dass es euch gefallen hat, dass es eine Empfehlung hat. Mehr braucht es nicht, aber das hilft so unglaublich. Nicht nur dem Ego, sondern vor allen Dingen den Algorithmen. Und das wird oft missverstanden. Jedes Mal, wenn Amazon eine Bewertung kriegt, eine positive, sagt der Algorithmus im Hintergrund nämlich, das scheint ja wirklich gut zu sein. Und damit kommt es auf dieser wahnsinnigen Algorithmusschleife wieder weiter nach oben. Insofern, wenn es euch gefällt, wenn ihr der Susanne was Gutes tun wollt, kauft dieses Buch, bewertet es, freut euch dran. Und ich freue mich jetzt auf unser indisches Essen und auf das, was aus unserer tollen Begegnung noch alles herauswachsen wird. Ich freue mich. Ganz herzliches Dankeschön, dass du heute hier warst im Create a Living Legacy Podcast. einen abschließenden Satz noch von dir.
Boah, Sonja, du hast mich echt geflasht mit deinem Content, was du alles so sagst. Und du bist so ein Herzensmensch. Ich freue mich total, dass wir zwei uns kennen und freue mich auf alles, was noch kommt. Und danke, dass ihr zugehört habt und dass ich hier sein durfte.
Klasse. Und ich freue mich drauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Create a Living Legacy. Tschüss.
Tschüss.